Als Kinder haben wir ganz oft gehört, wenn wir auf die Nase gefallen sind, dass unsere Eltern oder liebe andere Menschen gesagt haben, Mensch, steh auf, tut doch gar nicht weh, geh einfach weiter. Und wir haben das geglaubt und wir haben es gemacht. Und das, was für uns als Kinder galt, das gilt für viele Erwachsene immer noch. Vielleicht nicht für jeden, weil manche verlernt haben oder einfach vergessen haben, dass sie aufstehen können. Aber es gibt Menschen, die sagen, für mich ist Liegenbleiben überhaupt keine Option. Ich stehe immer wieder auf. Das sagt auch Evelyn Liebau. Und ich bin sehr gespannt, was genau ihre Lebensgeschichte ist, die sie hat fallen lassen, aber die sie auch immer wieder hat ermutigen lassen, aufzustehen. Sei gespannt, gleich im Talk Evelyn Liebau. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und wie gerade schon angekündigt, ich habe wieder eine nette Gästin bei mir, die Evelyn Liebau. Und Evelyn sagt von sich selbst, liegen bleiben ist für mich keine Option, ich stehe immer wieder auf. Evelyn, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein.
Das ist schön. Du hast mir gerade kurz vorher verraten, dass du so eigentlich mit deiner Lebensgeschichte, mit deinem Menschenleben, das ist ja der Slogan im Moment für diese kleine Serie, die ich mache, eigentlich so noch nie wirklich an den Start gebracht hast oder damit nach draußen gegangen bist. Du aber das tiefe Gefühl hast, sie will raus.
Ja.
Na dann, lassen wir sie raus.
Lassen wir sie raus.
Evelyn, ich fange immer total gerne, wenn es so um autobiografische Sachen geht, tatsächlich bei Null an. Das heißt, wie bist du ins Leben gekommen?
Also, ja, ich bin ein Ossi, also ich bin auch im Osten.
Ein Ossi! Nicht da, Ossi. Stimmt, du kommst aus Dresden.
Ja, genau.
Ja.
Und bin 1965 geboren. Ich bin 3 Wochen zu früh gekommen mit einer Nabelschnur um den Hals. Also schon auch die Stadtbedingungen.
Witzig, das hatte ich in der letzten Folge auch.
Waren gar nicht so optimal.
Mhm. Mhm.
Und
warst du noch im Brutkasten?
Nein,
das auch nicht. Okay. Drei Wochen scheint zu klappen ohne Brutkasten.
Gerade so wahrscheinlich, ja.
Gerade so, ja.
Mhm. Ja, und dann bin ich so dieses Übliche, was damals in dieser Generation so war, Kindergarten, Schule. Mhm. Und im Osten gab es dann ja eben auch noch diese politischen Richtungen, die einfach mit dazugehörten, ne? So die Jungpioniere, FDJ.
Jawohl. Genau. Mein Ex-Mann kam auch aus dem Osten, also die Sachen sind mir, und das 67er Jahrgang gewesen, also das ist ja ähnlich, ne? Ja. Also da liegt nicht so viel auseinander, der kam aus Bolzenburg und Pioniere, FDJler, was du sagst, genau. Und du bist aber schon wahrscheinlich auch, also bei dem war das so, der ist schon eigentlich nach ein paar Tagen in die Kinderkrippe gekommen, weil die Eltern beide gearbeitet haben, war das bei dir auch so?
Nein, das war bei mir nicht so.
Ah, okay.
Also ich hatte das große Glück, dass meine Mutter tatsächlich nur halbtags gearbeitet hat.
Mhm.
Und ich also erst in den Kindergarten dann gegangen bin.
Mhm.
So, also wahrscheinlich auch, weil ich wirklich so, ich glaube, so ein bisschen am Anfang ihr Sorgenkind war. So, ne? Mhm. Also ich war wirklich zart und ja.
Mhm. Aber es ist üblich, dass viele wirklich schon nach ein paar Wochen tatsächlich schon in die Obhut gehen, ne? Für ein paar Stunden, ja, okay. Gut, Kindergarten, Schule warst du gerade schon durch.
Das Ding halt ist tatsächlich, warum ich den Ossi oder die Ossi immer mit erwähne, ist, weil es halt einfach wirklich auch schon Biografien schreibt, ne? Ich habe mich mit 14 entschieden, also erst einmal selbst in die Kirche einzutreten. Ich war dann evangelisch und habe mich konfirmieren lassen.
Mhm.
Und ich habe dort einmal wirklich dadurch, dass wir einen sehr aktiven Pfarrer hatten, also mit Jugendchor und Band, also auch dort ein Zuhause gefunden, was man in der Pubertät ja auch irgendwie braucht und ein bisschen weg will von seinen Eltern. Ne? So.
Ein Zuhause oder vielleicht sogar eher eine Form von Orientierung?
Ja, tatsächlich, aber war es dann oft, also das ging halt mit dem Zuhause und mit meinen Eltern einfach nicht gut. Mein Vater war Lehrer, also heute würde man sagen am Gymnasium. Mhm. Und was bei uns in der Familie nicht gab, war Kommunikation. Es gab Schubladen etc. Und ich wusste also damals einfach überhaupt nicht, warum bestimmte Dinge mir verboten worden sind oder warum sie nicht gingen. Ne? So. Mhm. Und ich wollte tatsächlich, einfach weil ich diese Wahl getroffen habe, habe ich kein Abitur gemacht, obwohl ich wirklich einfach das Ding dazu hätte. Ne?
Okay.
Und das sind so Sachen. Und auch ich wollte gerne Kinderdiakonin werden. Und da hat mein Vater gesagt, das gibt es nicht. Also gibt es keinen staatlichen Abschluss. Mhm. Never. Also das ist so Biografie, ne, die dann eben schon auch anders geschrieben wurde.
Mhm. Und das hätte, wer mit ihm und seiner Partei hätte das nicht funktioniert. Also das war ja, glaube ich, oftmals so, dass das sehr Einfluss hatte auch, ne, darauf, was die Kinder machen, welchen Abschluss die haben, um damit er auch in seinem Job quasi das Ansehen behalten konnte, oder? Was war der Hintergrund?
Genau, also er war jetzt einfach nicht in der Partei, also er hat sich dann schon eher den Liberalen, also in irgendeine Partei mussten die damals gehen. Ne?
Genau, aber, das ja, ja.
Aber es ist wirklich so, dass er sonst Schwierigkeiten kriegt mit der Schulleitung und das habe ich erst im Nachhinein sehen können. Ne?
Ja, okay. Ja. Und dieser Wunsch, Kinderdiakonin zu werden, Kinderdiakonin, ich muss gerade mal überlegen, kenne ich das? Glaube nein.
Das ist sowas wie Kindergärtnerin, nur eben durch die Kirche ausgebildet.
Ach so, deshalb überlege ich gerade, ich kenne Diakonin, ja, aber Kinderdiakonin habe ich noch nie gehört. Wie Erzieherin quasi.
Genau.
Okay. Und das hatte keinen staatlichen Abschluss, weil das über die Kirche gelaufen ist. Ja. Ah, verstehe. Ah, okay. Mhm. Ja, und hast du es trotzdem gemacht?
Besser geworden.
Guck mal, Kolleginnen im Geiste. War ich in meinem ersten Leben auch mal.
Ah, okay. Das ist spannend.
Ja, nee, ich habe auch tatsächlich Krankenschwester gelernt und auch einige Jahre auch in dem Beruf gearbeitet.
Ja, ich auch.
Okay. Und damit war er einverstanden?
Damit war er dann einverstanden, ja.
Okay. Und würdest du sagen, dass das Familienleben bei euch eher, das hört sich so ein bisschen rigide an im ersten Moment, ne? Wenn ich das so höre, wie du das beschreibst, Kommunikation war jetzt nicht unbedingt so im Vordergrund, es wurde gemacht, was gesagt wurde von deinen Eltern. Würde rigide das Wort ein bisschen passen oder würdest du es doch noch anders beschreiben wollen?
Ich würde schon sagen zeitgemäß. Also ich glaube, zu der Zeit waren Kinder, also ich weiß es nicht, ich habe immer das Gefühl, es gab uns, aber wir waren eben einfach da, so. Nur, ne, und es ist...
Oh.
Naja.
Ja, aber es beschreiben ganz viele so, ja.
Und also ich bin mit noch nicht mal, da war ich noch nicht in der Schule, da haben sie mich nach Erfurt in die Klinik gebracht, weil ich einen Augenfehler hatte. Und dann war ich dort 8 Wochen, ich habe keinen Besuch gekriegt, ich habe einfach nicht gewusst, ob die mich jemals wieder abholen. Ne? Also sind so Dinge, die dann einfach, ja, es war halt einfach so, ne, diese Zeit. Mhm.
Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis, sowas, ne? Ja. Und klar, als Traumatherapeutin klingeln bei mir natürlich gleich mal die Ohren, wenn ich sowas höre, wo ich dann immer so bei Bindung und so bin, wo ich dann immer denke, oh nein.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, 8 Wochen weg von den Eltern in dem Alter, das ist Horror. Das ist Horror für ein Kind.
Mhm.
Und dann bist du Krankenschwester geworden. Da bis dahin erstmal ohne Drama, großes Drama jetzt. Drama, haben wir gerade gehört, aber ohne großes Drama, wo du sagst, oh, da war schon die erste Krise oder da war es ganz schlimm. Aber würdest du sagen, dass du trotzdem, also viele sagen ja immer, oh, ich hatte eine glückliche Kindheit oder eine unbeschwerte Kindheit. Du sagst so, ich war einfach da, aber würdest du trotzdem sagen, irgendwie, du kannst im Rückblick sagen, Hey, da waren auch tolle Sachen dabei. Also sind es ja meistens immer irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Also ne, ja. ich glaube eben, weil es einfach so war. Ne? Also ich habe, als ich dann so mit Mitte 30 angefangen habe zur Persönlichkeitsentwicklung und das erste Mal auch von dem Thema inneres Kind zu hören, dann habe ich gedacht, was wollen die? Meine Kindheit war schön.
Genau, das sagen eigentlich
20
viele.
20 Jahre belehrten mich dann. Mhm. Also anderer Dinge, wo ich genauer durfte hingucken, ne?
Ja.
So, ja.
Und das ist häufig so. Also ich werde immer sehr wach, wenn Menschen sagen, also meine Kindheit, die war total toll und das war alles super. Dann denke ich, okay, schauen wir mal. Aber es gibt auch Menschen, die eher so, ja, das zu meiner Kindheit, da bin ich irgendwie so durchgekommen und irgendwie, naja, ich war halt so da, aber irgendwie, Und man dann denkt so, hey, aber es waren auch mit Sicherheit ganz viele Dinge dabei, die dich auch zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist. Auch wenn du im Nachklang nicht die tollsten Erinnerungen unbedingt hast oder manches eben nicht so optimal gelaufen ist. Was hast du als Kind besonders gerne gemacht? Weißt du das noch?
Ich war gerne draußen. Also wir hatten einen Spielplatz vor der Tür und ich war also auch schon immer sportlich. Also ich habe mich gerne bewegt. Mhm. Was ich sehr schön fand, wir waren mit meinen Eltern, glaube ich, jedes Jahr im Urlaub, also in Sommerferien und dann wirklich nicht nur so, was wie heute, so 5 Tage oder 10 Tage, sondern wir waren wirklich 3 Wochen weg. Wir sind auf Zelten gefahren. Mhm. Aber was mir meine Eltern echt mitgegeben haben, war die Liebe zum Meer. Mhm. Also wir sind wirklich oft an der Ostsee gewesen und ich liebe die Ostsee.
Ja.
Das ist so ein Ort, wo ich merke, da sammle ich immer wieder Kraft.
Mhm. Nochmal Schwestern im Geiste. Ja. Ich ziehe jetzt ans Meer, weil es mir genauso geht. Zwar jetzt ans Mittelmeer, aber trotzdem, Wasser ist für mich auch echt, also das Ultimative überhaupt. Und dann sind wir schon bis zur Krankenschwester vorgeschritten quasi. Wie ging es dann weiter bei dir?
Naja, Krankenschwester und dann war irgendwie so ein, ich hatte immer auch Fernweh. Also ich habe in der Ausbildung schon, ich bin getrennt, also ich war aktiv. Ich hatte Freunde in Dresden damals schon und war Zugfahren und das alles ja alles ziemlich teuer war und auch ziemlich umständlich war, bin ich dann getrennt. Also ich bin unterwegs gewesen. Wir waren, auch mit einer Freundin war ich mehrfach unterwegs, also Richtung Prag, Bulgarien, Ungarn, Rumänien.
Wow, okay, also richtig so mit Schild an der Straße.
Ja,
und da, ja das kenne ich auch noch. Bin auch noch so ein Tramper-Girl, ja.
Genau, und ich habe mich rückblickend immer gefragt, dass meine Eltern da nie was gesagt haben.
Ah, die wussten das? Meine wussten das gar nicht.
Unsere Urlaubskarten kamen ja nach uns dann an. Ne?
Okay. Also die wussten schon, dass ich weg war, aber sie wussten nicht, dass ich zwischendurch sogar zur Schule getrennt bin. Das hätte Riesenchaos gegeben. Und die wussten aber, dass du dass du diese Reisen quasi per Trampen machst.
Ich gehe davon aus, dass ich weiß es nicht mehr, ob sie es wussten.
Okay.
Also vielleicht habe ich ihnen aber mal nur den Teil erzählt, wo ich dann gesagt habe, ich fliege zurück und ich komme mit dem Zug zurück. Das ist schon so lange her.
Ja, so ähnlich.
War ein cooles Abenteuer. Ich habe diese Art von Reisen geliebt und wir waren auch vorsichtig. Also ich muss sagen, ne, es gab ja schon auch immer die ein oder andere Geschichte, nicht so wie heute, dass man alles über Social Media erfährt, aber wir waren trotzdem vorsichtige Frauen. Mhm. Aber es hat uns einfach die Freiheit gegeben. Das war so ein Gefühl von Freiheit. Mhm. So, und Karriere war dann also auch relativ schnell zu Ende, wenn du nicht in der richtigen Partei warst. Also konnte ich mich mit meiner Ausbildung erstmal zufrieden geben, habe gearbeitet und ich habe das wirklich gerne gemacht, habe ich so festgestellt und bin aber 88 dann nach Dresden gezogen, weil ich, diese Kleinstadt, das war mir alles immer zu eng.
Ja, verstehe.
Und dann wollte ich in die große Stadt, genau, und hatte da auch meine erste Liebe, also so. Und dann wirklich viele Leute kennengelernt. Also in Dresden gibt es heute immer noch die Scheune, das ist so ein Kulturprojekt, also gab es damals schon und da haben wir dann ganz viel Kunst und Kultur so auf dem, ja, so in der Szene, in Szene von sozusagen.
Mhm. Das ist auch eine super schöne Stadt, Dresden. Also ich finde Dresden super, wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und wie alt warst du da, als du deine erste Liebe getroffen hast?
Ja, so 20.
Ne? 20, okay. War ein junger Hüpfer.
Ja, naja, klar.
Ja. Und war Dresden das Leben dann in der Großstadt so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, du kanntest die Stadt ja vorher schon, aber war dieser Wechsel von der, naja, doch vielleicht ländlicheren Idylle in die Großstadt, wie war das für dich?
Naja, das war schon das erste Mal, also ne, eben DDR ohne Arbeit, keine Wohnung, ohne Wohnung, keine Arbeit. Keine Arbeit. Das war so ein Kreislauf, der war schwierig. Also, und wir haben die, damals haben wir dann so Jugend-WGs auch, gab es natürlich auch, aber auf dem Niveau, wo wir also Balken in der Küche hatten, ein Klo auf halbe Treppe mit Rotlicht, damit es dann im Winter nicht eingefroren ist. Als meine Eltern das erste Mal mich besucht haben, glaube ich, da sind sie schon etwas sehr erschrocken gewesen. Also so, ja, dass man so leben kann. Aber das hat uns damals nichts ausgemacht. Ne? Das Ding war halt, ich bin mit einer Freundin nach Dresden gegangen und da war das erste Mal so dieses mit der Wohnung. Wir haben dann in der Kinderkrippe gearbeitet, wir waren beide Krankenschwester und die hatte uns dann eine Wohnung zur Verfügung gestellt und dass sie dann ist meine Freundin mit ihrem Freund eingezogen und ich habe in die Röhre geguckt sozusagen. Das war dann das erste Mal schon, ich gedacht habe, okay. Die naive Landpflanze, ne, so. Das tat schon das erste Mal ganz schön weh, so.
Ja.
Dann haben wir, mit Freunden immer wieder Wohnungen ausgebaut, also weil, ne, das war gar nicht anders machbar, dass du überhaupt zur Wohnung gekommen bist. Also angefangen wirklich von Elektrik, Fußboden und so weiter.
Das okay.
War abenteuerlich.
Hast du Kontakt zum Westen gehabt oder hattest du die Idee irgendwie, das hier im Osten, das gefällt mir alles nicht, ich gucke mich mal um, ob ich vielleicht doch nochmal irgendwie rüber kann oder irgendwie, war das ein Thema bei dir?
Ja, war ein Thema. Tatsächlich war meine Verwandtschaft, meine Mutter hatte drei Geschwister und ihre Mutter ist als Rentnerin darüber geholt worden, weil sie einfach keine Aussicht auf eine gute Rente hatte. Und
ja.
Also es war, muss wohl noch in dem Zeitspanne muss es echt schwierig gewesen sein. So, die war eine einfache Frau, die hatte eine Wäsche- und Plätterei. Hat damit gerade ihre vier Kinder groß gekriegt, so, aber war sozusagen dann trotzdem als Kapitalist eingestuft. Ne? Also meine Mutter durfte auch nicht 10. Klasse machen und so ging das weiter. Ne?
Unglaublich.
Ja, und von daher war, als es dann die ersten Unruhen gab, so 89, und da war ich mit meinem, da war ich dann schon da verheiratet tatsächlich. Da waren wir auf Hochzeitsreise mit dem Fahrrad in Ungarn.
Mit der ersten Liebe verheiratet? Die hast du auch geheiratet?
Ja.
Okay.
Und da war es tatsächlich ein Thema. Also da haben wir echt kurz überlegt.
Ob ihr aber, in Ungarn über die Grenze...
Ja, genau. Das war gerade die Zeit, wo das anfing, ja?
Ja.
Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir es unseren Familien nicht antun wollten.
Ah, oh, okay. Hast du es bereut jemals?
Nö. Also ich meine, wir haben zwar nicht gewusst, dass die Grenze dann aufgemacht wird und die Mauer fällt, aber die ist ja dann gefallen. Und von daher war es okay.
Ja, okay. Und dann?
Ja, dann haben wir Kinder bekommen.
So also, der obligatorische Weg.
Der obligatorische Weg. Das erste so, ne, das kam tatsächlich dann 90. Und dann wurde es natürlich als Krankenschwester schwierig, weil das, was jetzt an Arbeitszeitmodellen gab, das gab es damals nicht. Ne? Also, und ich hatte, mein erstes Kind war ständig krank, also im ersten Halbjahr. Und dann gab es entweder ganz oder gar nicht so. Und mein Mann studierte zu dem Zeitpunkt oder fing gerade an, der wollte Medizin unbedingt noch studieren, der war auch Krankenpfleger und ging nach Berlin dann für dieses Medizinstudium, was er über Kontakte der Kirche bekommen hat. Also es war, also DDR ist ein eigenes, ist eine eigene Welt. Ne?
Das stimmt, so. Ja.
Und ich glaube, wenn jemand das zuhört, der denkt, was war da los? Aber so war das.
Ich glaube, also ich hoffe, dass viele Menschen schon auch Filme gesehen haben, wo man solche Wege ja auch schon einfach mal gesehen hat oder gehört hat, dass das tatsächlich einfach anders war als bei uns. Ja.
Ja, genau.
Und dann warst du mit eurem Kind quasi alleine am Anfang?
Ja, oder? War ich sozusagen alleine, genau.
Ja, okay.
Und dann nach 2 Jahren kamen wir dann auch nach Dresden. Und dann kam die Tochter, ne? Also das wirklich klassische Modell.
Aber dann hattet ihr ja eine Fernbeziehung sozusagen.
Wir hatten eine Fernbeziehung, ja. Dann sind wir aber, dann hatten wir tatsächlich auch das Glück, eine Wohnung zu haben, die wir uns ausgebaut hatten. Und dann haben wir erstmal auf Familie gesetzt, weil tatsächlich Karriere war eh nicht drin. Ne? Also nicht zu DDR-Zeiten und dann war ich ja sowieso draußen. Ich hatte nach den 2 Kindern dann überlegt, ob ich, ich wollte eigentlich nochmal Sozialpädagogik studieren. Also Kinder haben mich eigentlich nie losgelassen, wie du merkst. Ne? Und ich habe gedacht, ich würde gerne so Frauen- und Kinderarbeit machen.
Das ist witzig, weil ich habe meinen Krankenschwesterjob an den Nagel gehängt und habe dann Sozialpädagogik studiert.
Okay. Das witzig. Ding halt ist, ich hatte kein Abitur.
Ja, das blöd. Ja.
Ich hätte das dann, glaube ich, mit einer separaten Prüfung machen können. Und das habe ich dann aber.
Aber ging das in der DDR auch nicht? Also ich hatte Fachabi. Also ich hatte auch kein Vollabi, weil meine Mutter gestorben ist. Und dann habe ich die 13 quasi nicht mehr gemacht, sondern habe nach der 12 aufgehört. Hatte aber das Fachabi und damit konnte ich dann aber Sozialpädagogik an der Hochschule studieren. Ging das in der DDR nicht?
Oh, du fragst das.
Ist auch egal.
Kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern.
Nee, ist auch wurscht. Gar nicht wichtig.
Ich weiß es nicht, ne? Weil das war ja dann war ja schon Westen. Meine Tochter ist 92 auf die Welt gekommen und ungefähr, ich hatte überlegt, dann so 93, 94, 95 so hatte ich überlegt. Aber da wir auch keine Großeltern vor Ort hatten und ich habe einen Mann, der Medizin studiert, kannst du vergessen. Ja. Also ne, da habe ich tatsächlich zurückgesteckt, weil ich gedacht habe, es muss irgendwie auch einen Ruhepol geben in der Familie und es muss einer da sein, der das macht. Wenn keine Großeltern da sind, war natürlich die Aussicht, dass der Mediziner oder der Arzt dann erstmal, wenn er es schafft, fertig ist, einfach auch die Basis für die Familie wieder bringt. Ne?
Ja, und das dauert ja auch tatsächlich ein paar Jahre.
Das war eine unendliche Geschichte, die dann tatsächlich die Belastung mit dem dritten Kind einfach nicht standgehalten hat. Ne? Also, er wusste schon immer, dass er Medizin studieren wollte und ob er Frauen und Kinder haben wollte, das hat er dann irgendwann in Frage gestellt, als alles schon da war.
Als 3 Kinder schon da waren. Da kann man machen.
Kann man machen, muss man aber nicht. Es war nicht für mich so keine schöne Situation. Also das war das erste Mal, wo ich wo ich keine Zeit hatte, wirklich drüber nachzudenken und auch zu trauern, sondern einfach musste funktionieren für diese kleinen Kinder.
Er ist dann gegangen?
Ist gegangen. Es war relativ,
weil er festgestellt hat, ach, das ist doch nicht das, was ich will.
Ja, und weil es einfach dann auch wirklich in der Entwicklung unterschiedliche Auffassungen gab von vielen Sachen, also ne, wo Kommunikation wieder, also hätte mehr Raum einnehmen dürfen und müssen, also mit 3 Kindern. Und ich habe einfach durch die Kinder gelernt, ganz viel Alternativen anzuwenden. Also ich meine, wenn dein erstes Kind mit einem halben Jahr dir kein Essen mehr abnimmt, weil du immer versuchst, Antibiotika unterzumogeln, dann überlegst du dir als Mutter, was kann es noch geben? Und es gibt immer Alternativen. Also ich habe dann einfach ganz viel mich mit Homöopathie, mit Bachblüten, mit Schüsslersalzen, mit Pickeln, also solche Sachen, was wir jetzt Krankenschwestern ja auch irgendwie schon drin haben, ne?
Na klar. Ja.
Beschäftigt. Und es ist natürlich total ein Medizinstudium. Also das kriegst du da nicht auf die Reihe, glaube ich. Also das ist heute noch so.
Okay, ihr seid dann, ihr seid dann aber auch einfach von Weltauffassungen auseinandergegangen, ne? Wenn ich jetzt der Homöopathie natürlich einfach vertraue und ich bin natürlich absoluter Mediziner, dann ist das so der Teil, der auch immer, finde ich, noch nicht gut gelöst ist. Also ich finde, es darf beides zusammen sein.
Ja.
Es muss nicht gegeneinander arbeiten. Es macht einfach gar keinen Sinn, auch wenn vielleicht nicht unbedingt ich für jeden Homöopathie was ist, aber ich muss nicht alles aberkennen, was anderen Menschen trotzdem hilft. Und ich muss aber auch nicht gegen Medizin sein, weil auch die hat immer in unterschiedlichster Art und Weise ihre Berechtigung. Also ich würde mir wünschen, dass die Disziplinen einfach Hand in Hand arbeiten und Heilpraktiker, alles das, was dazugehört, dass das eher eins ist und nicht alles unterschiedliche, getrennte, gegeneinander konkurrierende Disziplinen sind. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Ja, und also das wünsche ich mir auch für die Zukunft, weil es geht ja um den Menschen und nicht irgendwelche Richtungen, die gegen oder mit, sondern es geht immer um diese ganz speziellen Menschen, der einzigartig ist.
Total, bin ich vollkommen bei dir. Ja. Und er ist dann einfach gegangen und hat seine drei Kinder einfach auch so gelassen und hat gesagt,
Bock mehr. Dann auch nicht, ne? Also zahlen wollten, ne? Das war dann natürlich, wo hapert es am Sorgerecht und am Geld, ne? Also
der Klassiker.
Der Klassiker, genau. Das war dann echt schwierig und es war so schwierig, dass wir wirklich auch viele Jahre keine Basis mehr miteinander als Eltern gefunden haben, was ich sehr schade fand. Und ich war auch wirklich sehr verletzt, also von der Art, wie man Beziehung beendet. Also das muss ich auch sagen. Also weil da waren auch wirklich Geschichten mit der ganzen Familie, also die sehr, sehr unschön gewesen ist, wirklich sehr unschön gewesen sind.
Ist ja echt leider nicht so ein Einzelschicksal. Ne? Es gibt echt viele Paare, die wirklich Nicht-Trennung gut hinbekommen, obwohl sie, und in eurem Fall ja sogar drei Kinder, in die Welt setzen und einfach nicht nachdenken. Nicht nachdenken. Das ist, finde ich, schade. Ja, wie du es auch sagst, schade. Und ich finde, so geht es nicht. So geht es nicht. Also ich kann nicht einfach kann ich mich nur aufregen.
Ich wünsche mir und ich gehe dafür, dass eigentlich Bildung auch an solchen Stellen einen Auftrag hat, dass wir darüber ins Gespräch kommen, schon in den Schulen. Also weil es fehlt Finanzbildung, es fehlt Herzensbildung an vielen Stellen, es fehlt eine gute Kommunikationsbasis und auch, was es bedeutet, also viele Werte, was sie bedeuten.
Absolut.
Und in verschiedenen Lebenskontexten. So.
Auch da habe ich heute noch mal im Post mit einer bekannten Lehrerin auch mich ausgetauscht auf Facebook. Ja, weil also man merkt, Schule, das Modell muss überarbeitet werden, dringend. Und unsere Kinder brauchen was anderes als das, was bis jetzt gelehrt wird. Und Mensch braucht auch was anderes, um irgendwie stabil so weitergehen zu können. Und auch andere Ausdrucksformen auch sich einfach aneignen darf, als das, was wir bisher so liefern. Da darf einfach mehr kommen. Und es ist ja mehr möglich. Ne? Wenn man sich mit sich beschäftigt, dann merkt man, hey, in mir steckt mehr. Und ich habe für viele Dinge Worte. Ich muss sie einfach nur in mir finden. Und ich darf sie auch rauslassen. Und diese Entwicklung darf ja passieren. Passiert an vielen Stellen, finde ich auch schon. Aber es darf noch mehr werden. Und okay, aber gut. Das war damals so. Er hat sich so entschieden oder ihr habt es irgendwie dann gemeistert. Und wie ging es dann weiter für dich?
Ich hab parallel eine Shiatsu-Ausbildung gemacht. Also ich habe immer gerne gelernt. Ich habe also mit dem ersten Kind angefangen, mich mit Kommunikation zu beschäftigen. Also Gordon war damals sehr aktuell, ne? Also Familienkonferenz. Dann habe ich das mehrfach gemacht. Ich habe dann eine Shiatsu-Ausbildung gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte echt überlegt, ob ich einen Heilpraktiker machen möchte, aber ich fand Berührung, also diese Art der absichtslosen Berührung, fand ich einfach unheimlich wertvoll, weil ich das einfach nie kennengelernt habe. Es war immer irgendwie alles an Bedingungen geknüpft. Und das hat mir, also durch diese schwere Zeit, also so in diesem Finden und Sein einfach geholfen, dieser verrückten Übergangszeit. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ich bin jung, also gucken wir mal noch, was auf dem Markt noch so ist. Und es klingt jetzt so ganz schön, aber es war, glaube ich, nicht ganz lustig. Also ne, so unser Auto ist dann kaputt gegangen und ich hatte natürlich nie Geld. Also Geld, es war immer so, dass es zum Überleben gereicht hat, aber irgendwie nie wirklich genug. Ne?
Oder ich hatte, ich größere wollte Sprünge zu machen.
Ja. Ich wollte eigentlich wirklich eine Shiatsu-Praxis aufmachen. Dann hatte ich aber einen Mann kennengelernt und war trotz guter Verhütung also relativ schnell schwanger geworden.
Nein.
Kind Nummer 4. Und das war schon... Da habe ich das erste Mal überlegt... wovor habe ich mehr Angst? Ich war wirklich auf einer Beratungsstelle und habe mich auch mit Menschen unterhalten, die also Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben. Und da ich aber ja noch so mit diesem kirchlichen Kontext verbunden war, also und das ja Leben eigentlich bedeutet, ne, also auch habe ich mich einfach dann wirklich bewusst für dieses Kind entschieden. Also ich habe gesagt, ich wusste, das ist echt eine heavy Zeit. Ich habe mir das sehr genau ausgerechnet, bis wann ich dann ein Kind im Haus habe. Aber ich habe gedacht, ich weiß, was da auf mich zukommt. Das habe ich mir zugetraut.
Okay. Und so. War es für den Mann dann okay, dass das?
Also der wollte, das war sein erstes, sein einziges, und das war bis zu dem Zeitpunkt, bis ich ihn geheiratet habe, war das auch völlig
klar. Okay.
Schön. Also ich hätte nicht heiraten müssen. Ich wollte eigentlich auch nicht mit ihm unbedingt schon zusammenziehen, aber vier Kinder alleine, das habe ich mir auch nicht zugetraut. Also mein Lieblingsmodell wäre gewesen, zwei Wohnungen im selben Haus und so, aber gut, in einem schwangeren Zustand, weißt du vielleicht selber, sollte man wichtigen und wesentlichen Entscheidungen treffen, die werden nur verkehrt. Und also so sind wir dann doch zusammengezogen und wir hatten tatsächlich auch wirklich wunderschön etwas außerhalb 20 Kilometer vor Dresden was gefunden, was aber bedeutet hat, dass die Kinder also jetzt ihren Schulweg sollten sie auch behalten, aber immer darauf angewiesen waren, dass er sie mitgenommen hat sozusagen in die Stadt und die Kindergartenwege, das war halt alles mit Fahren verbunden und es klingt zwar romantisch, wir haben wirklich so wunderschönen Vierseitenhof gewohnt, aber es war eine Zerreißprobe für die neue Beziehung, auch dieses dann die Kinder mit dem Bus und Bahn oder auch mit dem Auto und dann noch ein Vater, der also auch immer noch eine Meinung hatte und ein viertes Kind, was dann auch also Startschwierigkeiten, wir hatten wirklich richtig schlimme Startschwierigkeiten, so mit den ersten Tage auf der Intensivstation und ich war also das erste Jahr dann ständig krank und es war schon wirklich sehr herausfordernd. Und das hat, ja, war dann auch diese Wirtschaftskrise, weißt du, so nach 2006, 7, 18, da so um diese Drehe.
Okay.
Also er war Unternehmer, der Vater von dem jüngsten Kind war Unternehmer und hat also natürlich auch da seine Herausforderungen gehabt. Und
ja.
Ich glaube, es ist letzten Endes daran gescheitert, dass es alles so schnell ging und zu viel war. So, keine Ahnung. Ich habe ihn geheiratet, also als das Kind da war und ich hatte das Gefühl, mit dem Augenblick, wo ich ja gesagt habe, war es, als wenn jemand einen Schalter umgelegt hätte, tatsächlich. Also das, was da passiert ist, habe ich lange nicht verstanden. Das habe ich erst verstanden, als ich dann im Nachhinein mich damit beschäftigen konnte und gemerkt habe, also dass ich die Dinge nicht beeinflussen hätte können. Ich habe ja mich immer oft gefragt, hätte ich was anders machen können, hätte ich mich anders verhalten können, was habe ich falsch gemacht? Also, ne, so, also es war dann so, dass wirklich der Geschirrspülautomat, der falsch eingeräumt war, eine Bemerkung, die meine pubertierenden Kinder dann, und ich meine, du weißt, wenn du drei pubertierende zu Hause hast, das ist schon hochexklusiv manchmal. Ne?
Absolut.
Wenn dann aber einen Mann hast, der da überhaupt kein Verständnis dafür hat und dann auch noch so Konkurrenzgedöns macht mit diesem. Das hat mich erst aufwachen lassen, als meine Tochter ausgezogen ist mit 16. Und es war für mich. Da wusste ich, dass ich zu lange weggeguckt habe.
Okay, aber da wart ihr noch zusammen, oder?
Wir haben noch ein Haus gebaut, genau. Also wir haben das volle Programm.
Das volle Programm.
Was so der Klassiker ist.
Ja.
Und ja, ich meine, gut, eine sechsköpfige Familie braucht auch viel Platz.
Ne? Absolut, absolut.
Und was das Haus uns ermöglicht hatte, war einfach, dass wir jeder ein Zimmer hatten, auch ich. So, das war letzten Endes auch eine Rettung. Aber es war einfach zu viel Stress. Und
aber ihr als Paar habt euch nicht gefunden.
Wir haben gar keine, genau, also wir hätten das schon. Ich war schon sehr wach, einfach dadurch, dass ich ja auch erlebt habe aus der ersten Beziehung, die kaputt gegangen ist. Ich habe tatsächlich also eine Familientherapeutin gesucht. Ich habe die relativ zeitig ins Boot geholt und habe einfach
Sehr cool.
Habe sie auch gefragt, ob sie so Lust auf so ein Experiment hat, also um den Kindern die Möglichkeit zu geben, uns als Paar die Möglichkeit zu geben, sodass jeder sich auch ein Stückchen finden kann in dieser Konstellation.
Super Bedingung eigentlich.
Eigentlich super Bedingung, das stimmt.
Ja.
Aber es ist halt, ich weiß es nicht, es ist halt nicht gelungen. Mhm. Und ich...
Ja, wenn nur einer das macht, ist es schwierig. Ne? Wenn der andere da einfach nicht empfänglich ist, dann kannst du dich abarbeiten, wie du willst. Aber wenn du kannst ihn ja nur einladen, aber wenn er die Einladung nicht annimmt, dann tanzt du alleine.
Und da war so eine riesige Erwartungshaltung, weißt du, dass das immer von außen gerichtet wird. Und das kann keiner von außen richten. Nee. Also das ist mir dann relativ schnell klar geworden. Und wir waren also wirklich auch in Eheberatung und so. Und das hat alles nichts gebracht, weil es...
Aber da ist er mitgegangen, immerhin.
Ja, aber es ging auch nur, also es war so schwierig, dass die Therapeutin die ganze Zeit damit beschäftigt war, mit Fragestellungen immer wieder an den Kern zu versuchen ranzukommen. Und es wurde immer eine neue Geschichte aufgemacht. Also kannst du dir das so vorstellen? Also,
absolut. Wenn
so eine,
er
so,
nicht
so
will.
So eine Ausweichgeschichte, ja. Also,
Und jede Geschichte war schuld daran, dass er nichts verändern konnte.
Genau.
Ja. Das ist auch immer noch der Klassiker.
Ja, ne? Und dann war es einfach so, seine Firma ist das, wo hatte eine richtige wirtschaftliche Schieflage gekriegt und in unserer Beziehung war es halt auch schwierig und irgendwann bin ich, weil ich gemerkt habe, so geht das nicht. Also ich habe ihn dann auch schon versucht, mit ihm zu reden. Also ich habe ihn immer wieder eingeladen. Ne? Also ich wusste kommunikativ, ich habe mich mit dem Michael Lukas Möller, mit den Zwiegesprächen, also personenzentrierte Gesprächsführung gelernt. Also
nach Rogers.
Alles genau. Also Kommunikation habe ich hoch und runter studiert, bin immer noch dabei. Ich bin gerade in der Coaching-Ausbildung.
Oje.
Und ich liebe es. Also das war der Wert von all diesen Dingen. Und ja, aber es hat mich trotzdem, also an diesen Stellen es ging mir viel zu nah, weil ich war viel zu sehr involviert, also dass ich das hätte also allein hinkriegen können. Genau. Ich habe im Nachhinein immer gedacht, ich muss es hinkriegen, aber das kann man nicht alleine hinkriegen.
Und das ist nicht dein Job, du bist nicht die Therapeutin deines Mannes.
Nein. Na, aber ich war ziemlich getroffen, als meine wirklich großen Kinder, also relativ großen Kinder, dann zu ihrem Vater gezogen sind und das von heute auf morgen. Und das hat mich als Mutter also wirklich sehr getroffen. Und ich glaube, also habe gesagt, so geht es nicht. Er ist dann auch in die Klinik gegangen, war dann auch krank, hatte einen Burnout und ich bin nicht involviert gewesen in diese ganzen Geschichten. Ich habe also viele Sachen auch gefunden, die man bei seinem Ehemann nicht finden möchte, André. Ja, so. Nein, müssen wir hier nicht weiter ausführen. Aber die habe ich ihm irgendwann auf den Schreibtisch geschmissen und gesagt, rede mit mir. Und ich glaube, das Schlimmste, was man mir antun kann, ist, wenn man mit mir nicht redet. Also tatsächlich. Also ich glaube, wir können viel verstehen, wir können auch viel Lösung finden, aber das wollte er gar nicht. So. Und dann habe ich, also als er wiederkam aus der Klinik, habe ich gesagt, also wir finden jetzt Lösungen, dass jeder für sich nachdenken kann, wie er gerne leben möchte. Aber ich möchte so keine Beziehung führen, weil wenn ich in den Spiegel gucke, war von mir nichts mehr übrig. Ne? Also ich habe zwischen den drei Kindern und ihrem Vater vermittelt. Ich hatte da noch das kleine Kind und dann zwischen den Geschwistern noch vermittelt, also weil die ja mit ihrem Stiefbruder da auch nicht so viel anfangen konnten. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Der Mann hat mir dann also das Festnetz abgeklemmt, hat mir meinen Handyvertrag, der über seine Firma lief, gesperrt, das Familienauto plötzlich weggenommen. Und dann wurde es unsportlich.
Ja, sehr.
So, und das war echt schwierig, weil ich keinen... Weil ich hatte auch meine Praxis noch im Haus mit drin. Also ne, ich wollte wirklich diese Scherze-Praxis die aufbauen, so neben den Kindern noch. Und hatte ich auch. Also, aber das hat nicht gereicht fürs volle Geld. Und dann habe ich einfach immer nur versucht, da drum zu reagieren. Und das war natürlich keine gute Voraussetzung. Also ich habe in dieser Beziehung schlecht für mich gesorgt. Das weiß ich heute.
Was hat dich erfreut trotzdem? Also woran hast du geglaubt oder wo war deine Hoffnung? Also was hat dich morgens, na gut, du hattest die Kinder, das ist schon, was hat dich aufstehen lassen? Okay, wenn der Kleine
schreit. Ich
musste
aufstehen, ich habe überhaupt gar keine Zeit gehabt zum Nachdenken, aber was ich wirklich geliebt habe, war, mit meiner Teetasse auf die Terrasse zu treten und in den Himmel zu schauen. Also das sind so kleine Momente und ich habe auch wirklich gerne mein Shiatsu gemacht. Also und ich bin jemand, der wirklich auch gerne in Beziehungen lebt oder also auch sich gerne trifft. Also ich bin schon ein sehr soziales Wesen und ich habe dann allerdings wirklich sehr schnell gemerkt, dass das, was ich bis dahin sportlich genommen habe, also bis zu dem Auto, das nicht mehr dann da war, dann wurde es schwierig. Also ich hatte die Möglichkeit erstmal natürlich wir hatten eine kleine Einliegerwohnung, weil wir ja so viele Personen waren, aber das ging dann einfach nicht mehr. Es war wirklich mega unsportlich seinerseits. Also Trennung wurde nicht akzeptiert vom Amt. Ich konnte also nicht irgendwie ausziehen. Ich konnte kein Geld beantragen und ich hatte einen Gerichtsprozess hat er angefangen und diese Gerichtsprozesse gehen bis heute an. Also das ist tatsächlich, du kannst es dir nicht vorstellen, ich bin immer noch...
Doch, ich kann mir sowas von vorstellen.
Ich bin noch nicht geschieden. Und ich habe vor 3 oder 4 Monaten genau erneut ein neues Gerichtsverfahren in Hals bekommen, sozusagen. Und so läuft es eigentlich seitdem. Und es hat mir dann die Möglichkeit gegeben, also ich wollte ins Frauenhaus, ich habe mir echt Hilfe geholt, ging den 13-jährigen Sohn noch hatte. Dann haben wir meine Tante beerdigt in Neuruppin, das ist oben in Brandenburg. Und dann habe ich dort das erste Mal das Gefühl gehabt, hier kann ich leben. Also so, und dann habe ich mich echt gekümmert in den Sommerferien vor 11 Jahren und geguckt nach Schulen, nach Möglichkeiten zu arbeiten und es fühlte sich alles total richtig an. Habe auch meinen damals 13-jährigen Sohn gefragt, ob er mit mir mitgehen würde. Ohne ihn wäre ich nie irgendwo hingegangen. Und dann habe ich das den beiden Vätern offeriert. Dann sind sie zusammen vors Gericht gezogen. Und ja, und es ging in der ersten Instanz im Landkreis Meißen ging das durch. Also konnten sie nichts machen. Ich habe das Sorgerecht für beide Kinder bekommen. Und hatte dann aber schon 4 Wochen in einer Ferienwohnung sozusagen so ein Ausweichquartier nur, weil das Frauenhaus konnte mich nicht aufnehmen. Und dann hatte ich schon Kontakt mit einem Frauenhaus in Europin und bin also nach diesem Gerichtsprozess, wo ich dann das Sorgerecht bekommen habe, also nur mit meiner Autoladung und den beiden Kindern, nach Neuruppin gefahren und auf der Autobahn rief mich dann noch der beste Freund von meinem Sohn, von meinem Ältesten an und das ist der Sohn von meiner besten Freundin damals gewesen und der erzählte mir dann, dass meine Freundin sich den Freitod gewählt hat. Das war dann so ein Tüpfelchen auf dem allem, was ich in dem letzten Dreivierteljahr so erlebt habe und ich habe gemerkt, das hat mein System nicht mehr verkraftet.
Okay.
So.
Genug ist genug.
Genau, also ich habe noch versucht, mir da auch Hilfe zu holen. Ich war dann in der Tagesklinik, habe also dort auch Sachen erlebt, wo du denkst, das geht gar nicht. Also inklusive, dass dann auch mein Tischnachbar ebenfalls also den Freitod gefehlt hat. Also wirklich an vielen Stellen das Komplettpaket und ich kann heute darüber erzählen. Aber es war es war auch noch Schulanfang 2 Tage später von dem Jüngsten. Und ich hatte ja eigentlich kein Zuhause. Mein Cousin hat mich dann aufgenommen, weil es im Frauenhaus nicht gegangen ist.
Aber in Neuruppin.
Ja, der wohnt in Neuruppin, genau. Es war das schon ein Stückchen Familie, war schon auch da.
Okay.
Und Dann gab es aber eine Vorladung zum Oberlandesgericht, einen Eiltermin. Also das geht ja relativ schnell dann. Und ich war eigentlich gar nicht in der Lage, das zu organisieren und dorthin zu fahren. Habe aber dann irgendwie gedacht, ich muss es.
Und da ging es wieder ums Sorgerecht, oder?
Genau, er hatte das natürlich dann dort beantragt. Und ja, und er hat dann das meinen, also es gibt eine Geschichte, er hat einfach dann meinen ältesten Sohn dazu gebracht, ihm aufzuschreiben, wie er mich zum Schulanfang dort wahrgenommen hat, also nach dieser ganzen Geschichte. Und ich meine, ich war noch gut beieinander, allerdings habe ich eben einfach nur geweint. Ich war völlig durch den Wind. Und ja. Also was sich jeder vorstellen kann, aber ich wusste nicht, dass er dazu gebracht worden ist, etwas schriftlich zu verfassen. Und das wurde beim Oberlandesgericht vorgelegt und dann hat man mir mein Kind weggenommen.
Ich habe es befürchtet. War deinem Sohn bewusst, um was es da geht?
Das weiß ich nicht, wir haben seitdem nie wieder darüber geredet.
Okay. Hat sich euer Kontakt verändert dadurch? Oder eure Beziehung dadurch?
Es war die ersten Jahre sehr schwierig.
Ja.
Also einmal durch die Erfahrung in dieser Ehe, mit dem zweiten Mann. Und dann natürlich dadurch auch, weil ich ganz klar dann gesagt habe, also wenn ihr müsst euch überlegen, wollt ihr Kontakt mit mir oder wollt ihr weiter Kontakt, weil er hat natürlich die Finger immer noch in den Systemen gehabt von Freundschaften, Familie etc. Also unglaublich.
Hört sich auch so narzisstisch ein bisschen an.
Ja, also ich nehme es nicht gerne in den Mund.
Aber es beschreibt es einfach.
Weil es ein Modebegriff ist, aber tatsächlich, ich würde also mit meiner Geschichte sagen, das war wirklich genau das.
Ja, hört sich so. Also hört sich ja ganz, ganz klar auch danach an. Wenn du nicht bei mir bist, dann zerstöre ich dich. Das ist das typische Phänomen. Also alle Rechtssorge-Sachen oder Sorgerechtsstreitigkeiten, die so lange vor Gericht liegen, haben eigentlich immer das gleiche Muster zugrunde. Ne? Bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind und dann zerstöre ich dich, bis nichts übrig bleibt. Das ist einfach immer das gleiche Prinzip. Und da ist man auch wirklich hilflos und machtlos und
das
kann man nicht kommen sehen in dem Ausmaß vorher.
Ich dachte, ich habe wirklich Ahnung von Menschen, aber das war...
Es geht den meisten so, tatsächlich. Hättest du es kommen sehen, hättest du es nicht gemacht. Aber damit rechnest du auch gar nicht, weil du dir das gar nicht vorstellen kannst, was da in einem Menschen so viele Jahre aktiv sein kann. Ne? Und wenn ich dich nicht lieben kann, dann muss ich dich hassen. Also diese ganzen Systeme, die dann passieren, damit rechnest du ja vorher auch nicht. Nicht in dem Ausmaß.
Nein.
Das heißt, du warst dann in Neuruppin, du hattest dann nur noch den Jüngsten, oder?
Den Jüngsten haben sie mir weg.
Dann war gar kein Kind mehr da.
Mit der Begründung, ach, ob das Kind dann mal 4 Wochen beim Vater lebt, ich sollte mich stabilisieren, sozusagen. Ja?
Okay.
Würde ja keinen Unterschied machen, aber mir war klar, dass das keine 4 Wochen nur sind. Also es war mir sofort klar. Also ich habe meine Wohnung in Neuruppin gar nicht bezogen. Ich bin zurück nach Dresden. Ich hatte natürlich jetzt weder doch eine Wohnung, noch hier eine Wohnung.
Oh, okay.
Ich hatte auch keine Möbel, weil die waren ja alle noch in unserem Haus.
Ja.
Und ich habe eine Wohnung gekriegt, weil mein Vater für mich gebürgt hat.
Okay.
Ich habe irgendwas dann genommen, was in der Schulnähe war. Ich habe also schon noch geguckt. Ne? Also das ist noch immer die Wohnung, in der ich jetzt wohne. Aber das ging natürlich auch nicht so schnell. Und
deine Kinder sind dann zu Besuch gekommen quasi? So also Wochen.
Die Großen, genau. Und ich habe dann, also bei dem Jüngsten habe ich ja immer nur so, wie er es gerade wollte, Umgang gehabt sozusagen.
Okay.
Ich habe dann nach 3 Jahren, habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt hier eine Umgangsregelung haben. Das ging dann auch. Also ich habe jetzt mein Kind seitdem 40%.
Okay, immerhin.
Aber das war für mich, also es waren 5 dunkle Jahre.
Ja, was hat dir Kraft gegeben in all der Zeit?
Ich hatte ja noch den 13-Jährigen, also 14-Jährigen war er dann, ne? Also ich hatte Verantwortung für ihn und es waren meine Kinder trotz allem. Ich habe gedacht, ich wusste immer, ich wollte Vorbild sein. Und auch wenn ich viele Monate auch so ein Grenzgänger war, weil meine Freundin hat es mir ja vorgemacht, ne? Und ich habe irgendwie gedacht, erst mich braucht hier keiner mehr. Also wenn du so plötzlich von allem entbunden bist, du bist vorher voll ein volles Haus und du merkst, dein Körpersystem macht auch nicht mehr mit, das ist echt schwierig. Und dann durfte ich das ja nicht mal zeigen, also weil er hat sich ja mit nichts zufrieden gegeben. Also ich musste dann so ein familienpsychologisches Gutachten zustimmen. Wir haben dann noch Mediation, wir haben alles, ne? Also wir sollten ja die Elternebene wiederherstellen.
Ja, okay. Wenn wir da einsteigen, da wären wir heute nicht mehr fertig. Also so viele Dinge machen keinen Sinn. Ja.
Weil das geht gar nicht, wenn keine Ebenbürtigkeit da ist. Wie soll dann Elternebene funktionieren? Und ich habe danach erst gelernt, dass das, was mir passiert ist, tatsächlich auch häusliche Gewalt ist. Und ich das auch akzeptiert habe und wusste wieder, wer ich bin. Das hat wirklich einfach gedauert. Was mir Kraft gegeben hat, waren wirklich so eine Tagesstruktur, die ich mir relativ schnell geschaffen habe. Und dieses Wissen, dass ich Verantwortung habe, ganz einfach.
Okay. War das das, was dich in solchen ganz dunklen Momenten, also deine Freundin hat es anders gewählt, obwohl sie ja auch ein Kind hatte?
Ja, zwei.
Zwei? Also da hat nicht gereicht, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es hat ihr nicht geholfen, in dem Moment sich für das Leben zu entscheiden. Was war bei dir der Unterschied, dass du gesagt hast, das ist für mich nicht der richtige Weg?
Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es in mir etwas gibt, was nicht zerstört werden kann. Ich kann es dir nicht anders sagen. Und ich habe irgendwie, egal wie wenig Kontakt ich hatte, aber ich hatte immer jemanden an der Seite. Also egal, ob es mein 13-Jähriger war oder dann war plötzlich eine neue Freundin da. Also und auch wenn sich dann Freundschaften wieder verabschiedet haben, es war irgendwie gefühlt immer eine Person irgendwie an meiner Seite. Und auch, genau, und wenn es auch wenig war, aber es war da. Und dann habe ich ja auch wirklich ich habe ihr Therapie gemacht und habe mir da wirklich auch Unterstützung geholt in Beratungsthemen so und habe auch angefangen, an den Beziehungen zu meinen Kindern wieder zu arbeiten. Also weil ich wollte Beziehungen. Ich wusste, dass das, also mein Lebensnerv hat schon was mit Kindern zu tun, mit meinen Kindern zu tun. Ich wusste, dass es mir gut tut, dass meine Kinder mich nicht unbedingt brauchen, aber dass mir ein Grundgerüst von Beziehung gut tut, also auch zu ihnen. Und dafür bin ich gegangen und es hat sich gelohnt. Also auch wenn es schwer war und auch wenn heute die Beziehungen immer noch fragil sind.
Okay.
Also ist es etwas, was unheimlich wertvoll ist. Jeder Augenblick, jede Begegnung, die gelingt.
Fühlst du dich von deinen Kindern so gesehen, wie du gesehen werden möchtest?
Nein.
Noch nicht, ne?
Nein.
Hast du das Gefühl, dass du kämpfst oder engagierst du dich?
Ich engagiere mich.
Okay, weil das ein Unterschied ist. Ne? Ja. Also ich finde, das ist ein totaler Unterschied. Ich höre so häufig von Frauen, es sind auch Männer, in der Mehrzahl sind es tatsächlich aber eher die Frauen, die kämpfen einfach bis aufs Blut und können sich das nicht vorstellen, dass die Kinder gehen oder dass sie jetzt beim Vater leben wollen. Und ich bin Fan davon, manchmal lohnt es sich zu kämpfen. Und manchmal ist Kämpfen einfach nicht das richtige Modell. Aber sich zu engagieren lohnt sich immer. Aber das ist ein Unterschied, ob ich mich um eine Beziehung bemühe oder ob ich um sie kämpfe. Das ist in mir irgendwie eine andere Qualität. So, wenn ich mich engagiere, dann mache ich das aus einer anderen Motivation heraus. Wenn ich kämpfe, ist das immer gegen was. Und das ist immer irgendwie schwierig. Wenn ich mich engagiere, engagiere ich mich für etwas. beim Kämpfen kämpfe ich gegen etwas und das macht in mir einen Unterschied. Und ich glaube, im Ergebnis ist es auch ein Unterschied.
Ja, und es ist anstrengend. Wenn du kämpfst,
absolut,
ist es mega anstrengend. Also ja, ich habe irgendwann registriert, dass ich keine Kraft mehr habe fürs Kämpfen.
Ja, ja, ganz also, klar, natürlich.
Und inzwischen bin ich die Priorität in meinem Leben. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das, was auch wieder was mit dem Vorbild zu tun hat. Also ich glaube, wir können genügend Fehler machen und das Leben, wir haben keine Bedienungsanleitung mitbekommen, wie das funktioniert. Ne? Und, nee. Und es gibt Tage, da fühle ich mich auch immer noch als Totalversager, ne? weil ich diesem Bild nicht entsprechen konnte. Aber ich weiß, dass das nicht wahr ist, weil wenn wir uns daran messen, dass was wir lernen und was wir mitnehmen können aus dieser Reise, dann ist es ein unendlich großer Schatz, den ich für mich bergen konnte.
Ja.
Ich weiß jetzt, wer ich bin, wer ich auch in den schlimmsten Zeiten sein kann. Ich weiß, wie sich diese Gefühle anfühlen. Ich kann Menschen dort abholen, wo andere sich gar nicht hintrauen.
Mhm. Definitiv. Was machst du mit der Liebe und den Männern?
Ja, also gute Frage. Also ich bin ja so seit zwei Jahren bin ich ja ungefähr so wieder das offen und denke, ich hätte, ich möchte nicht nochmal geheiratet werden, um Gottes Willen. Das würde, glaube ich, nicht gehen. Mhm. Aber ich wünschte mir tatsächlich einmal die Erfahrung zu machen, dass jemand an meiner Seite bleibt.
Mhm.
Und also dafür gehe ich so ganz vorsichtig. Ich weiß, dass ich ein sehr verwundetes Herz habe. Habe ich auch versucht zu heilen, aber nicht alle Wunden heilen, sondern sie gehen mit mir und machen mich aus.
Mhm.
Und ich habe ja Liebeswerk gemacht, also es, ne, so ein paar Rituale, ich habe auch schon mal Gebets gehabt, aber ich, das war jetzt noch nicht das, wo ich so sage, da hat sich was ergeben wirklich oder ist etwas. Also aber ich experimentiere.
Okay, wenn du von Liebeswerk sprichst, meinst du den Kurs von Veit Lindau?
Ja, zum Beispiel, genau.
Ah, okay. Du bist wahrscheinlich dann auch in der LTC-Ausbildung gerade bei Veit. Ah, ja. Okay. Genau. Sehr, sehr witzig. Also ich glaube, so auf unterschiedlichsten Stellen kenne ich inzwischen sehr viele Menschen, die gerade die Ausbildung machen, die Coaching-Ausbildung bei Veit Lindau. Sei es durch Coachings, sei es aber auch durch Menschen, die schon in meinem Podcast waren. Das ist sehr, sehr witzig. Also wenn ich die alle mal aufzählen würde, die ich inzwischen kenne aus der Ausbildung, das wäre eine sehr bunte Truppe. Total schön. Und was ich wirklich ja auch bemerkenswert finde, wenn man mal nochmal zum Anfang guckt, so diese, wenn mir ja immer so diese Ohren schlackern halt wegen Bindungsirritation, ne, wegen Bindungsängsten und allem. Und letzten Endes hast du genau das mitkreiert, ne, dass du immer wieder verlassen worden bist. Und wenn diese Wunde in dir heilen kann, glaube ich, darf auch jemand bleiben. Das ist ein ganz einfacher Rückschluss, aber einer, der sehr existenziell ist.
Mhm.
Ne, also wenn gerade so diese Entwicklungstraumata oder diese frühen Bindungsgeschichten, wenn die irritiert sind, dann ist das was in unserem System einfach existenziell da ist. Und dann kreieren wir sind nicht für alles verantwortlich, was im Leben passiert, um Gottes Willen. Aber wir kreieren etwas mit.
Ja.
Und manchmal erkennt man nicht, dass man sich an, naja, letztendlich sind es ja doch immer irgendwie wieder die richtigen Menschen und manche trotzdem sind einfach harte Brocken, die man sich dann da an Land holt. Man erkennt nicht, aus welchen Motiven man das macht. Und es ist häufig so, dass Menschen zurückbleiben und dann auch gerade bei Narzissten. Aber wenn man sich das Bild eines wirklich, naja, ich sag mal jetzt krankhaften Narzissten anguckt, dann ist dieses Modell von wie einsam der sich auch an manchen Stellen gefühlt hat, auch dein Einsamkeitsgefühl. Das heißt, ihr seid euch an einer Stelle begegnet, die mal gepasst hat. Und bei deinem ersten Mann genauso. Es hat irgendwo, hat es gepasst. Aber es hat nicht im Leben gepasst, sondern es hat nur in dieser Früh oder in dieser Erkenntnis von Kindlichem, hier passt es, hier matchen zwei Kinder miteinander. aber es hat nicht in der Erwachsenenwelt gepasst. Und das ist was vielen Paaren ja gar nicht bewusst ist. Und das zu heilen und dafür sich zu erkennen, ich brauche ja niemanden und wenn ich verlassen werde, das bringt mich nicht mehr um. Ich glaube, das weißt du inzwischen.
Ja.
Und du hast dich entschieden, du bringst dich auch nicht um, weil du leben willst. Ja. Ja, du hast so schön beschrieben in dir, da ist was in mir, das kann nicht kaputt gemacht werden. Und das ist ja eine mega wertvolle Erfahrung. Nenn es Seele, nenn es Herzenskern, Wesenskern, ich weiß nicht, welches Wort auch immer passt. Wenn wir das mal verstehen, dass uns andere Menschen nicht kaputt machen können, weil in uns etwas unantastbar ist. Für mich ist es Seele halt. Ne? Mein Körper kann verletzt werden, vielleicht auch mein Geist, ja, aber diese Seele nicht. Aber das ist auch was, was uns ausmacht. Und wenn wir das verstehen, vielleicht macht es weniger Angst, dass man nicht Angst hat, verletzt zu werden, weil man anders auch in Begegnung vielleicht dann auch reingehen kann. Aber das ist eine sehr individuelle Erfahrung, ja, nur die nicht jeder für sich so auch haben möchte oder auch nicht so annehmen kann. Aber das hat sich sehr schön angehört, dass du für dich sagst, dass du das auch fühlst in dir.
Mhm.
Und das ist, ja, das macht dich stark und das macht dich auch lebendig. Und letzten Endes macht dich das auch attraktiv, weil du lernst ja mit deinen Dämonen zu tanzen. Und das ist es ja das, worum es letzten Endes geht.
Ja,
und dann anderen Menschen noch hilfreich zur Seite zu stehen, weil du kennst es auch, am Abgrund zu sein. Mega wertvoll, auf jeden Fall. Und dann noch ein gutes Handwerk dazu zu lernen, das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was wir gerade bekommen können. Also unsere eigenen Erfahrungen mit gutem Handwerkszeug in die Welt zu tragen und anderen Menschen damit dienlich zu sein. Wundervoll. Und ich wünsche mir, dass deine Kinder dich so sehen können irgendwann. Und du denkst so, ja, jetzt klappt's wieder.
Ja, also ich glaube auch daran. Also ich davon ein Bild.
Schön.
Und Zeit ist ja immer relativ, ne?
Manchmal dauert das ein paar Jahre, bis man selber so auf den Trichter kommt. Und vielleicht ist das Bild, wie sie dich sehen, besser als du ahnst.
Ja, keine Ahnung. Also,
wird sich zeigen.
Das wird sich zeigen. Ne?
Das wird sich zeigen.
Ich vertraue da einfach auch tatsächlich dem, was ich gelegt habe. Also
ja.
Und dessen, ich weiß schon sehr genau, wo ich losgegangen bin in meinem Leben, was ich meinen Kindern mitgeben wollte. Also und auch mitgegeben habe. Also ich habe ganz andere Dinge gemacht. Ne? Ich habe Tragetuch zum Beispiel. Ich habe meine Kinder auf die Waldorfschule geschickt, weil ich einfach wollte, dass sie die Dinge anders ergreifen können.
Ja. Und du liebst sie. Und das, glaube ich, wird irgendwann immer zurückkommen.
Ja, ich liebe sie sehr.
Und Geduld zahlt sich, glaube ich, irgendwann auch immer aus. Ich wünsche dir, Evelyn, dass du mit deiner Ausbildung, dass das ganz viel Freude macht, du da Menschen ganz viel helfen kannst. Ich wünsche dir, dass der Mann in dein Leben kommt, der dich nimmt, der dich sieht, der bei dir bleibt und der weiß, wie schön ein Leben mit dir sein kann. Und dass du wirklich nochmal entdeckst, wie gute Partnerschaft geht.
Danke.
Mögest du einfach aufrichtig glücklich sein? Ich glaube, das ist so.
Ja, danke, das wünsche ich dir auch, das wünsche ich allen.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Wunsch, den ich ja letztendlich jedem Menschen einfach nur mitgeben kann. Gibt es etwas, was du den Menschen da draußen noch mitgeben möchtest? Du hast schon diesen starken Satz gesagt, so liegen bleiben ist einfach keine Option, steh auf. Gibt es noch etwas, was du da draußen noch so als Impuls mit rausgeben möchtest?
Ein Impuls meinerseits. Das Leben ist schön. Wir müssen es nur entdecken.
Das stimmt. Immer wieder. Nach all den dunklen Tälern kommt immer wieder auch der Berg mit Licht und Sonne. Und es ist schön, das Leben. Es ist immer die Frage, wie wir es betrachten. Evelyn. Vielen, vielen lieben Dank. Und du hast vorhin noch gedacht, du hast nichts zu erzählen. Immer dasselbe.
Ja, das stimmt.
Absolut. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörer da draußen, dass euch einfach ja, diese Geschichten so viel Freude machen wie mir. Einfach Menschenleben wirklich zu erzählen, wo wir merken, jedes Leben ist wertvoll und jeder Mensch hat seine Krisen und jeder meistert sie immer irgendwie, weil wir sind doch alle noch hier. Und es ist immer eine Frage, wie wir es machen und das zu erkennen, was einem Stärke gibt, was einem Kraft gibt, auch in den dunkelsten Momenten, was einen aber doch am nächsten Tag weitermachen lässt. Das sind so wichtige Perlen, die wir sammeln dürfen. Und ich fühle mich sehr beschenkt von diesen ganzen Perlen, die sich hier mir offenbaren. Es ist wunderschön. Und ja, danke. Danke fürs Zuhören. Und wenn du auch, na Evelyn, du hast es auch gesagt, du hast dir Hilfe geholt, du hast dir Unterstützung geholt, du hast Therapie gemacht, Coaching. Man kommt da nicht alleine manchmal durch. Und es ist völlig okay, sich Hilfe zu holen. Und alle guten Menschen da draußen reichen Hände. Und jeder kann sich den Menschen, der für ihn passt, wirklich an die Hand nehmen und sagen, bitte hilf mir da durch. Das ist völlig legitim. Und das ist auch ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Und nutzt das einfach. Also kann ich immer nur sagen, und ich weiß einfach, da kommen noch tolle Coaches dazu. Ja, das ist gut so. Und ich biete euch immer wieder auch an, wenn ihr eine Frage habt oder euch nicht sicher seid, hey, ist das Coaching das Richtige auch für mich jetzt bei mir? Lass uns einfach kostenlos miteinander telefonieren, gucken, wo drückt der Schuh, kann ich helfen? Und wenn, dann wie? Kostet dich gar nichts, ein Anruf und das können wir klären. Aber wurschtel nicht alleine rum. Es macht einfach keinen Sinn. Also sich da Unterstützung zu holen, ist so, so wertvoll. Und ich kann es einfach immer wieder nur anbieten an dieser Stelle. Ich lade dich auch von Herzen ein, nach Mallorca zu kommen. Das ist ja mein Wohnort, wo ich demnächst erstmal sein werde. Und freue mich super, da auch einfach mit dem Spirit der Insel dich aus deinem Alltag rauszuholen und dich da ein bisschen zu verwöhnen, zu begleiten und deine Themen wirklich auch zu erlösen, zu befreien, dich zu stärken und damit du mit einem guten Masterplan nach Hause kommst und weitermachen kannst in deinem Alltag, aber in eine neue Richtung gehst, nämlich eine, die dich einfach freier und leichter leben lässt und auch mit deinen Themen einfach anders umgehen lässt. Das heißt, Release Yourself, das Programm, und ich lade dich da herzlich ein. Ich mache das auf Mallorca, ich mache das aber auch online und es gibt immer danach auch noch eine Weiterbegleitung online. Also alles ist möglich und wie gesagt, kostenloses Erstgespräch sowieso immer drin. Das soll es gewesen sein für heute. Evelyn, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Alle guten Wünsche zu dir und auch zu euch da draußen. Macht's gut, habt einen schönen Tag.